ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben, eigentlich. Es war so, dass wir in Hamburg in verschiedenen politischen Zusammenhängen im letzten Jahr 2009 plötzlich in einer Situation waren, wo sehr vieles zusammenkam an lokalen politischen Kämpfen, die sich im weitesten Sinne uns mit dem Thema Gentrifizierung auseinandersetzen. Da gab es die Besetzung des Gängeviertels, da gab es Auseinandersetzungen um die Ansiedlung einer großen IKEA-Filiale im Hamburger Stadtteil Altona. Da gab es die Auseinandersetzung in St. Pauli um den Bau eines neuen Apartmentquartiers, Bernhard-Nach-Quartier, das verhindert werden sollte. Und nicht zuletzt gab es dann ein Manifest, an dem ich mitgewirkt habe, mit dem Titel Not in Our Name, Marke Hamburg. Und all diese verschiedenen Kämpfe kamen irgendwie sehr glücklich zusammen, sodass wir so im Herbst 2009 in so einer Situation waren, dass man plötzlich das Gefühl hatte, es ist sowas entstanden tatsächlich wie eine Recht auf Stadtbewegung, eine Bewegung für das Recht auf Stadt in Hamburg. Und dann hat der Verlag Edition Nautilus mir vorgeschlagen, so zur Jahreswende, ob ich nicht quasi das, was da passiert ist und was sozusagen auch unter Umständen diese verschiedenen lokalen Kämpfe vereint, ob ich nicht dazu ein Buch schreiben möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und meine Idee war dann eigentlich, einerseits zu informieren darüber, was so passiert ist in Hamburg, andererseits eine kleine Analyse zu schreiben darüber, was ist es denn eigentlich, wofür oder wogegen Antigentrifizierungsbewegungen in Deutschland oder im europäischen Kontext im Jahr 2010, wo stehen die? Und das ist im Grunde genommen so jetzt in diesem Buch eher am Beispiel Hamburg, aber auch mit Ausflügen in andere Ecken durchgeführt und ist so ein bisschen der Versuch dann auch, wie ich das in dem Buch schreibe, ein Tool, also ein Werkzeug zu sein, für, ja, für solche Kämpfe, für Gruppen, die sich da engagieren wollen oder so. Weil wir haben in diesen lokalen Auseinandersetzungen um stadtentwicklungspolitische Projekte, aber auch kleinteiligere Geschichten wie Kämpfe gegen Gentrifizierung in bestimmten Stadtteilen. Da haben wir immer sehr klare, konkrete, lokale Akteure und Bezugspunkte. Was aber oftmals fehlt, ist so ein bisschen so ein, naja, ein sozialer und ökonomischer Kontext, in dem man sich bewegt. So, was ist eigentlich Gentrifizierung? Wo kommt das her? Wie war die Stadtentwicklung so der letzten Jahre und Jahrzehnte und so weiter und so fort?
Ja, ich würde auch gerne gleich ansetzen, weil du widmest dich ja wirklich größtenteils Hamburg. Also die ganzen Beispiele oder viele Beispiele sind ja auch aus Hamburg. Glaubst du denn, dass die Stadt auch da gerade so ein bisschen eine Sonderrolle hat, dass es da besonders intensiv ist, diese Stadtentwicklung von oben? Oder glaubst du, es ist auch übertragbar auf andere Städte?
In Hamburg haben wir halt den Fall von einer Stadt, die sehr offensiv auf das Konzept des Binnenwachstums setzt. Das heißt, ein Rezept, was quasi ganz viele große Städte in den letzten 10, 20, 30 Jahren sich auserkoren haben, sozusagen den Urban Sprawl zu stoppen, die Zersiedlung, die Suburbanisierung und eher zu versuchen, nach innen zu wachsen, und zwar nach innen zu wachsen in einer ganz bestimmten Art und Weise, wie man ja auch in Großprojekten wie Stuttgart 21 oder Hafen City sehen kann. Man will nämlich eigentlich neue Business- und Apartmentquartiere für eine bestimmte Klientel in der Stadt bauen und entwickeln. Und da ist Hamburg sicherlich eins von vielen möglichen Beispielen, aber das, was ich am besten kenne und ich glaube, vielleicht auch im deutschen Kontext so ein bisschen prototypisch, ne? Weil wir haben hier eine Boomtown mit einer relativ radikalen Aufwertungsspirale, was so Mieten, Grundstückspreise etc. angeht. Und das ist was andere Städte vielleicht in dem Ausmaße noch nicht so kennen. Es gibt vergleichbare Städte, klar, wie Frankfurt, Stuttgart und so. Als Referenzpunkt ist Hamburg nicht schlecht. So, also man kann von Hamburg aus sehr viel dann auf andere Ecken Deutschlands oder Europas schließen.
Bei der Besetzung des Gängeviertels, und du hast jetzt auch gerade schon Stuttgart 21 genannt, das sind ja erfolgreiche Proteste auch gegen Stadtaufwertung. Hast du denn das Gefühl, dass da die Leute langsam aufwachen und sich da eben eine Bewegung bilden könnte, um diese Prozesse aufzuhalten?
Ich glaube schon, dass viele Menschen und auch nicht nur die üblichen Kreise seit dem Zusammenbruch der Finanzmärkte bestimmten stadtentwicklungspolitischen Projekten und Entwicklungen viel kritischer gegenüberstehen. Also man hat am Gängeviertel in Hamburg gemerkt, dass da eine Hausbesetzung durchgezogen wurde, die mal nicht von den bürgerlichen Medien in Bausch und Bogen verteufelt wurde, sondern ganz im Gegenteil Support bekam, aus bürgerlichen Kreisen auch, von Leuten, die damit auch quasi ihr Unbehagen über die Tendenz der Stadtentwicklung ausgedrückt haben, also hin zu einer Stadt, die immer mehr quasi als Terrain für hochtourigen Massenkonsum, Immobilieninvestment, sozusagen als Portfolio für Anlagekapital funktioniert. Und dass da einfach sehr viel zusammenkommt, ne? Also sowohl vielleicht ein eher linker Kampf um Freiräume im weitesten Sinne, als auch Aspekte wie, was wird eigentlich aus historischen Gebäuden, was wird aus dem historischen Gedächtnis einer Stadt. Am Gängeviertel kann man das gut sehen, dass da quasi Menschen hingekommen sind, die eher sich dem linksautonomen Spektrum zuordnen und genauso wie Menschen, die sich um den Denkmalschutz gesorgt haben oder so. Für Stuttgart 21 kann ich das jetzt nicht so aus eigener Anschauung sagen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Bewegung dort was ganz Zentrales am Wickel hat, nämlich dass Städte eben quasi umgebaut werden, damit sie werden sozusagen der Immobilienlobby gemäß designt. Stuttgart 21, das ist ja nun auch schon viel durch die Presse gegangen, ist ja gar nicht das, was es behauptet zu sein, also ein vernünftiges Infrastrukturverkehrsprojekt, sondern letztlich und endlich ein Milliardengrab, was aber unheimlich viel Investitions- und Anlagemöglichkeiten schafft, zum Beispiel für diese große Shopping-Mall-Giganten ECE, für Apartment-Eigentumsobjekte und so weiter. Und gegen all das begehren zunehmend Leute auch, weil sie den Sinn daran nicht so richtig erkennen, zu Recht, finde ich, ne? Das mag sich vielleicht an so Sachen wie dem Erhalt eines alten historischen Gebäudes festmachen oder von irgendwelchen Bäumen und so weiter, aber der Versuch in Hamburg zum Beispiel eine Recht auf Stadtbewegung zu etablieren und auch der Versuch in meinem Buch ist ja zu versuchen, da die Brücken zu schlagen und zu sagen, okay, was ist das eigentlich, wogegen man da anstinkt. Ich glaube, man hat das da mit, ja, wie soll man sagen, mit einer politisch-ökonomischen Immobilienverwertungslobby zu tun, die eben zunehmend unsere Städte zu ihrer Beute macht. Und ich glaube schon, dass es auch gerade nach dem Zusammenbruch der Finanzmärkte in der Hinsicht eine neue Sensibilität und ein neues Unbehagen gibt. Ob das zu einer Bewegung wird, kann ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, an vielen Punkten hat es mittlerweile schon so einen fast Bewegungsstatus. Also wir hatten im Oktober eine Demonstration in Hamburg, wo es darum ging, also da war das Plädoyer, den massiven Leerstand von Gewerbe- und Büroraum mal in den Fokus zu nehmen, zu sagen, man könnte daraus doch auch Wohnungen machen. Und das war eine Demonstration, wo 4.000, 5.000 Leute auf der Straße waren. Das wäre vor 2, 3 Jahren, wären das vielleicht 500 gewesen. Also es ist schon eine massive Mobilisierung möglich mittlerweile mit solchen Themen.
In deinem Buch vertrittst du ja auch die These, dass Gentrification eigentlich Klassenkampf von oben ist. Das hört jetzt vielleicht nicht jeder, sage ich mal, 60-jährige Stuttgart 21-Demonstrant gerne. Kannst du es mal ein bisschen ausführen?
Na, also diese Formulierung bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass der Prozess der Gentrifizierung sowohl in der Forschung, aber auch so im allgemeinen Bewusstsein, soweit der Begriff überhaupt bekannt ist, diskutiert wird als ja so eine Art, ich will nicht sagen naturwüchsig, aber marxwüchsiger Prozess, um es mal so zu sagen. Ne? Also wenn man das so am Küchentisch diskutiert, dann kommen eben oft so Sätze wie, naja, das ist eben so, Stadtteile verändern sich und ist ja klar, dann wir sind ja auch ein Stück selber schuld als vielleicht studentische WG oder Kreative, die in den Stadtteil ziehen, Künstler. Wir sind ja Teil der Aufwertung, denn wir schaffen ja auch eine neue Nachfrage und dann machen wir den Stadtteil interessant. Und dieser Slogan, Gentrifizierung ist Klassenkampf von oben, damit will ich eigentlich zusammenfassen, dass ganz im Gegenteil Gentrifizierung schon immer und in den letzten Jahren verstärkt ein von oben angestoßener Prozess ist. Also Stadtteile werden ja ganz gezielt so entwickelt, dass sie für eine bestimmte Sorte von Obermittelschicht passgenau sind und werden ganz gezielt, wird dort quasi die Abwanderung von den, wie es in der Soziologie immer so zynisch heißt, 4 A's, also die Armen, die Arbeitslosen, die Ausländer und die Alten, gezielt in Kauf genommen. In dem Sinne glaube ich, dass da die alte Wahrheit gilt, im Kapitalismus setzt sich sozusagen der Klassenkampf auch immer über das Marktgeschehen durch. Und das ist aber eben alles andere als ein Prozess, der quasi einfach aus dem Marktgeschehen herauskommt, sondern er wird politisch gefördert, gedeckelt und unterstützt. So, das ist die steile Behauptung, die ich da mache, die man aber an vielen Punkten natürlich beweisen kann. Selbst in New York der 60er Jahre, wo der Begriff Gentrifizierung erfunden wurde, waren es republikanische Stadtpolitiker, die gesagt haben, lass doch mal zum Beispiel Künstler in diese leeren Gebäude einziehen. Das könnte den Stadtteil doch interessant machen. Also das ist durchaus was, was man schon lange weiß, dass die Ansiedlung bestimmter Gruppen bestimmte Effekte hat, die dann auch gewollt sind.
Das gehört ja schon dazu, dass du der Bewegung was Theoretisches mit an die Hand geben möchtest sozusagen. Ich fand da auch sehr schön dieses Interview mit Christoph Schäfer. Da wird die Stadt als Ort verdichteter Unterschiedlichkeit dargestellt oder es wird aufgefordert, sie so wahrzunehmen. Kannst du den Theorieansatz mal genauer beschreiben?
Naja, das kommt eigentlich von dem französischen Marxisten Henri Lefebvre, der Ende der 60er Jahre zu Stadt geforscht und geschrieben hat. Von dem kommt diese Idee der verdichteten Unterschiedlichkeit. Und das ist, glaube ich, was man sich ganz gut mal ins Bewusstsein führen kann. Städte sind eben keineswegs, wie das vielleicht das Ideal der funktionalen Moderne war, planbare, durchplanbare Entitäten, sondern sind eben immer Orte, an denen sehr unterschiedliche Menschen aus sehr unterschiedlichen Beweggründen mit einer sehr unterschiedlichen Klassenlage, unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und im weitesten Sinne ein Auskommen und ihr Glück suchen. Das heißt, das Phänomen der Migration, das Phänomen der Nischenökonomie und so weiter sind alles Sachen, die Städte schon immer geprägt haben und was peu à peu im Prozess der Gentrifizierung oder der, wie ich das irgendwo im Buch auch sage, Turbo-Gentrifizierung, also der von oben sozusagen massiv betriebenen Umwandlung der Städte, was quasi da ausgelöscht werden soll. Das heißt, der Kampf um verdichtete Unterschiedlichkeit ist quasi einer, von dem man sich von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus zur Stadt stellen kann und sagen kann, mir passt es aus meiner eigenen Lage als Mieter oder was weiß ich, Künstler oder Student oder Rentner oder sonst was, nicht wie diese Stadt umgebaut wird und damit sozusagen nicht unbedingt Partei nur für die eigene Lage oder die Lage von irgendwelchen Schutzbefohlenen, Flüchtlingen, sonst wie armen Menschen ergreift, sondern quasi Partei ergreift für Vielfalt, Unterschiedlichkeit, die eine Stadt ausmacht sozusagen. Das ist eigentlich im weitesten Sinne so eine, ja, ich weiß nicht, ob man das ideologisch nennen kann, eine politische Klammer, die so eine Recht auf Stadtbewegung für sich reklamieren kann.
In dem Kampf ums Gängeviertel waren ja auch Künstlerinnen und Künstler ganz aktiv mit dabei, eigentlich so an vorderster Front, sage ich jetzt mal. Du problematisierst aber in einem Kapitel eigentlich auch die Rolle der Kunst- und Kulturszene im Prozess der Gentrification. Würdest du dir wünschen, dass einfach Künstlerinnen und Künstler oder so eine alternative Kulturszene vielleicht da sich auch mehr mit einschaltet in die Proteste oder in die Diskurse?
Ja, in der Tat, das würde ich mir wünschen und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum ich finde, dass Hamburg in der Auseinandersetzung mit dem Thema Gentrifizierung gerade, dass in Hamburg gerade eine Menge wichtige Sachen passieren, weil Hamburg zurzeit, finde ich, in Deutschland die Stadt ist, wo so ein kritisches Bewusstsein darüber, was ist eigentlich meine eigene Rolle in diesem Prozess am weitesten vorangetrieben ist. Also wir haben im letzten Herbst dieses Manifest Not in Our Name, Marke Hamburg, veröffentlicht, wo wir kurz gefasst Stellung bezogen haben zum Thema neoliberale Stadtentwicklung und Gentrifizierung und gesagt haben, wir haben gemerkt, als Musiker, Künstler, Autoren, im weitesten Sinne Kreative, werden wir plötzlich zum Aushängeschild einer Stadt. Die werben mit uns. Wenn man so sich anguckt, wie sich Hamburg derzeit vermarktet, dann ist da immer ganz viel die Rede von pulsierenden Szenen und sogar Subkultur und so weiter. Also man findet sogar die Hafenstraße und die Rote Flora als Beispiel für eine authentische, lebenswerte Stadt und so. Die werben quasi mit Dingen, die sie auch nicht selbst hergestellt haben und die sie auch eigentlich peu à peu abschaffen. Und wir als diejenigen, die jetzt sozusagen Statisten für die Vermarktung der Stadt werden sein sollen, nehmen da mal Stellung zu und stellen quasi die soziale Frage. Das ist ein Prozess, der in vielen Städten noch nicht so weit ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Berlin angucke, da hat man das Gefühl, dass zum Beispiel die kreative Szene, die ja zum Teil gerade in Berlin sehr prekär lebt und arbeitet, und eine politische Szene, dass die relativ getrennt einander gegenüberstehen, zum Teil sogar feindselig. Und dort gibt es, höre ich immer wieder, ein relativ geringes Bewusstsein darüber, welche Rolle man da eigentlich spielt. Das ist aber sehr vonnöten, weil nicht nur ist es so, dass man quasi als Rambock für Aufwertung und Gentrifizierung funktioniert, sondern es berührt einen ja auch selber. Der Prozess der Gentrifizierung ist ja immer der, dass quasi die sogenannten Gentrifier, also die Pioniere, eben die Künstler, Studenten, Kreativen, kleine geile Lädenbesitzer, peu à peu in so einen Stadtteil kommen, den interessant machen und damit einen Prozess in Gang setzen, dessen Opfer sie dann am Ende im Zweifel auch werden, weil sie sich dann in ein paar Jahren die Mieten nicht mehr leisten können. Also es macht total Sinn, über die eigene soziale Lage zu reflektieren und zu versuchen, so eine Transversale eben auch herzustellen zu all denen, die man vielleicht am Anfang selber ein Stück weit mit verdrängt hat, mit denen man sich immer tunlichst solidarisieren und zusammenschließen sollte, um den Prozess der Gentrifizierung einzudämmen. Das ist sozusagen die Idee dabei.